Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Bangaranga.
Ach Gott.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Manu, bist du wieder frisch nach diesem Wochenende?
Ja, natürlich, natürlich wieder auferstanden. Wie der Phönix aus der Asche bin ich wieder.
Wunderbar.
Am Start.
Ja, wir haben heute ein richtig tolles Thema am Start. Wir wollen nämlich drüber sprechen, wenn wir nochmal mit diesem ganzen Christentum-Dings anfangen könnten. Also mit dem Glauben, mit Kirche, mit dem Christentum halt ganz insgesamt. Welche Dinge hätten wir schon gerne gewusst und würden sie heute vielleicht anders machen?
Ja.
Also es geht so um die drei großen Dinge, die wir gerne gewusst hätten, bevor wir mit Glaube und Christentum angefangen haben. Aber Manu, bevor wir damit einsteigen, steigen wir mit dem ein, was ich schon mit meinem kleinen Bangaranga-Gruß habe anklingen lassen. Ein herzliches Halleluja von mir. Es war wieder Eurovision Song Contest und das ist für mich jedes Jahr ein Riesenfest. Wir laden da Freunde ein. Manu, du warst auch dabei mit beiden Kindern.
Yeah.
Dieses Jahr wieder zum zweiten Mal, gell? Warst du dabei?
Ja, oder drittes Mal.
Oder sogar, drittes Mal sogar schon, ja. Und da haben wir jeweils die Wohnung voll, schmeißen den Grill an und es war wieder mal ein wunderbarer Abend. Ich würde sagen, so etwa ein Drittel der Gäste interessiert sich tatsächlich für den ESC. Zwei Drittel sind so zwischen ich bin angewidert bis zu ich beobachte das andere Drittel, das sich wirklich dafür interessiert und staune.
Ja.
Aber es war eine wunderbare Stimmung und man hat mal wieder gemerkt, dass man mit guten Freunden so ziemlich alles ertragen kann und sogar lustig findet.
Sehr gut. Also das ist dein Halleluja.
Das ist mein Halleluja.
Ach,
ich habe mich
schön.
Wirklich sehr über diesen Abend und die Stimmung gefreut und finde es irgendwie witzig und auch so ein bisschen kultig, dass wir jedes Jahr ein richtig schönes Fest haben um diesen ESC.
Ja, ja, ach, sehr schön. Also ich teile dieses Halleluja ausdrücklich und fand den Abend bei euch zu Hause auch ganz grandios, nicht nur wegen der Berge an Sparrows, die wir da serviert bekommen haben und andere Leckereien, sondern einfach so die Zeit, auch die Kinder haben sich total wohlgefühlt und sind da mitgegangen beim ESC. Ich bin ja beobachte das eher so im Sinne eines Sozialexperiments.
Gehörst du den zwei Dritteln?
Genau, aber ich bin jetzt auch nicht bei denjenigen, die sagen, ich komme nur wegen der Sparrows und ESC interessiert mich gerade überhaupt gar nicht, sondern ich finde, ich habe dann doch eine ganz eigentümliche Faszination für diesen Großanlass.
Ja, das kann ich mega gut verstehen. Also es geht mir immer so, dass so etwa eine Woche, bevor es losgeht, weißt du, so mit den Halbfinals, also so bis vorher denke ich, ja, wird nicht so interessant, habe noch gar nichts wahrgenommen, nichts gehört und so. Und dann plötzlich fange ich an, die ganzen Songs durchzuhören. Ich habe dann auch Podcasts gehört, die sich mit den einzelnen Acts auseinandergesetzt haben. Dann natürlich die beiden Halbfinals Dienstag und am Donnerstag geschaut. Und da gab es auch einen super Podcast von der ARD dazu, wo sie das Ganze wirklich auch fachkundigst seziert und diskutiert haben. Und ein bisschen ist das wie Fußball-WM. Bis es nicht da ist, ist es uninteressant, aber wenn es da ist, dann ist es das Zentrum der Welt.
Ja, ja, ja. Okay, gut. Dann bist du aber doch wesentlich investierter gewesen als ich in der Sache. Ich bin da schon eher reingestolpert und schließe jetzt mein Stoßgebet an dein Halleluja an.
Stoßgebet!
Also, ich bin mitgegangen und ich fand's dann doch auch irgendwo unterhaltsam und auch musikalisch jetzt nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Es gab ja dann immer, es gibt ja dann immer auch so ein paar Acts, wo
nicht
ich denke,
nicht ganz so schlimm wie befürchtet.
Ja, es hat nicht ganz so wehgetan. Nee, ich habe so den Modus gefunden, dass ich merke, ich muss eigentlich an so ein ESC rangehen, nicht wie an ein Konzert oder an eine Casting-Show, wo man wirklich jetzt das rohe Gesangstalent und musikalische Talent irgendwie zu beurteilen versucht, sondern eher so, wie ich die Basler Fasnacht besuche, ja, oder so, ja. Fasching-mäßig so. Da wird ganz vieles aufgeboten, da wird in Farben und Formen und Tönen wird da irgendeine Performance gebracht und man kann das dann als Gesamtkunstwerk bestaunen. Ich muss aber dann doch, und das wäre jetzt eben so mein dezenter Stoßseufzer, Stoßgebet, ich muss dann doch sagen, eben wenn dann so ein bulgarischer Song Bunga Bunga oder
Bangaranga, es hat nichts mit Bunga Bunga zu tun.
Genau, da denke ich, ja, aber Leute, ernsthaft jetzt, da war doch jetzt so viel gesanglich auch Überragendes mit dabei. Mir hat Polen gefallen mit diesem eher so souligen, ja. Und so, mir hat Frankreich war auch, ja, war Frankreich auch groß war und dann kommt irgendwie so ein Song mit einer Inszenierung, die etwas Psychopathisches hatte.
Diese
geistesgestörten Zwischenblicke dann auch der Darstellerin. Also das hat mich ja gar nicht überzeugt. Und dass dann gerade so ein Song derart oben aufschwimmt, ach, da habe ich dann...
Also man muss dazu wirklich sagen, sie haben das Jury-Voting gewonnen und sie haben das Publikums-Voting gewonnen.
Ja, eben.
Und ich habe ja, als wir uns das angeschaut haben, schon den Verdacht geäußert, dass das reichen könnte für Bulgarien. Weil ich fand wirklich nicht nur den Song ziemlich gut, sondern ich fand die Bühnenshow echt fantastisch. Also es hat eine super Stimmung gemacht, hat eigentlich mit ganz wenig Requisiten und wenig Effekten wirklich was ganz, ganz Bezauberndes auf die Bühne gebracht. Und noch besser war dann, als die das Ding gewonnen haben, haben die den Song nochmal performt. Und zwar nicht mehr mit dieser ganzen Riesenshow, sondern hat so ein bisschen schon fast improvisiert gewirkt, wie sie sich Stühle hingestellt haben, das nochmal gemacht haben. Und zwar wirklich ein sehr, sehr dienter Sieg für Bulgarien. Also ich habe mich sehr gefreut.
Okay, das war so Reise nach Jerusalem in der Nervenheilanstalt war es eigentlich, aber
Oh Mann, es wird nicht mehr besser und wir wollen ja auch nicht alle Hörerinnen und Hörer verlieren, die entweder ESC begeistert sind und denken, was redet der da, oder die denken, wie kann man nur, was sagt der andere für seltsame Dinge.
Ja, genau.
Auf jeden Fall, ESC kann Spaß machen als Fest mit Freunden.
Absolut.
Und so behalten wir es in Erinnerung.
Absolut.
Und Bangaranga wirst du dir jetzt einfach noch ein paar Mal anhören, bis es dein Sommerhit wird.
Okay. Da ist noch ein langer Weg hin, aber wir kommen zum Thema der Woche, okay?
Genau.
Thema der Woche.
Ja, Thema der Woche, du hast das schon angekündigt und eigentlich müsstest du die Hinführung machen, weil du mir erzählt hast, es würde auf Social Media und andernorts wird so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber es gibt auf jeden Fall Videos, in denen Leute, die jetzt leidenschaftliche Läufer sind, die also rennen draußen und die dann sagen, wenn ich noch einmal mit Laufen beginnen könnte, dann würde ich, und dann kommen meistens ja irgendwie halt Einsichten, die man im Laufe jahrelangen Laufens gewonnen hat, wo man sagt, ja, ich habe lange Zeit gebraucht, um zu merken, wie wichtig, keine Ahnung, Ernährung oder eindehnen oder ich weiß doch auch nicht.
ja,
man merkt, also, es ist nicht meins.
Also gut, es geht natürlich nicht um Laufpodcasts im engeren Sinn, sondern es gibt so ein Phänomen von, ich sag jetzt mal, Influencerinnen, Influencern, die in einem Gebiet besonders gut sind und da auch Hilfestellung bieten. Und die haben so dieses Parte, wenn ich nochmal mitlaufen oder wenn ich nochmal mit Krafttraining oder wenn ich nochmal mit veganer Ernährung oder wenn ich nochmal mit Schreiben beginnen würde. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Felder. Und dann werden quasi die großen Learnings aus ihrer Lebenserfahrung in Bezug auf dieses Thema genannt. Und für mich war das jetzt mal spannend, mir das für den Glauben, das Christentum und irgendwo auch meine kirchliche Sozialisierung zu überlegen, hat auch damit zu tun, dass meine Tochter in den nächsten Wochen konfirmiert wird. Wir haben schon über die Konfirmation von deinem Sohn gesprochen und ich habe mir so überlegt, irgendwie scheint mir das Ganze gar nicht, weißt du, so mega, mega weit zurückzuliegen und trotzdem finde ich, dass sich wahnsinnig viel verändert hat in meinem Verständnis von Glaube, von Christentum, von Religiosität, von meiner eigenen religiösen Praxis von Kirche in dieser Zeit. Und ich habe mir einfach gedacht, das könnte eine lustige Folge werden, wenn wir mal miteinander über das sprechen, was wir meinen, eingesehen, gelernt oder verstanden zu haben aus dieser Zeit.
Ja, das ist auch ein Thema, das sehr zur ganz ursprünglichen Versuchsanordnung von Ausgeglaubt passt eigentlich, wo wir gesagt haben, wir legen uns gegenseitig Rechenschaft ab über unseren Glauben, über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns immer noch hält und reden über theologische oder Glaubensfragen mit einem ganz persönlichen, auch existenziellen Bezug und darum wird es auch gehen.
Das ist der gute Grund, warum man das Thema nehmen kann, aber dieses Thema hat natürlich auch ja einen kleinen Knacks, eine kleine Schwierigkeit, oder? Weil beim Laufen ist es so, da kannst du dich irgendwie dran erinnern, wann du damit angefangen hast. Das kannst du auch mit dem Schreiben, wenn du schreibst oder mit der veganen Ernährung oder was auch immer. Beim Glauben ist es mindestens bei mir so, dass ich nicht sagen könnte, ja, das war am 17.12.1986, als das losging. Da habe ich kein Datum. Da habe ich nicht eine Zeit davor und danach im strengen Sinn, sondern eigentlich bin ich halt in ein reformiertes christliches Elternhaus hineingeboren und sozialisiert worden. Also habe ich diesen klaren Startpunkt nicht, aber ich habe mir so überlegt, für mich setze ich das einfach mal so an, dass ich sage, es gibt so eine Zeit, wo ich bewusst und selbst entscheiden konnte, dass ich zum Beispiel die Sonntagsschule besuche. Also wo ich nicht mehr einfach mitgeschleppt worden bin, sondern wo ich frei wählen konnte, ob ich das tue. Und ich nehme das mal so als Ausgangspunkt. Wie ist es bei dir, Manu?
Ja, also
was ist so ein Bekehrungsdatum?
Das nicht, obwohl ich ja aus einem Milieu komme oder evangelikal sozialisiert bin, da ist das eigentlich sehr wichtig, dass man wirklich auch sagen kann oder auf einen Zeitpunkt verweisen kann, an dem man ganz bewusst eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, wie es dann gerne heißt. Bei mir lässt sich das aber nicht jetzt im Terminkalender so festmachen, weil ich halt auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit in diesem Raum des Glaubens, des evangelikalen Glaubens aufgewachsen bin und es wäre eine Vergewaltigung meiner Biografie, das jetzt irgendwie auf ein Bekehrungsdatum bringen zu wollen, auch wenn es natürlich durchaus formative Ereignisse gab in meinem jungen jugendlichen Leben, wo ich sagen würde, auch im Rückblick, da habe ich mir den Glauben in einer ganz existenziellen Weise selber wie ein angeeignet oder da hat's bei mir Klick gemacht, da habe ich irgendwo auch sehr bewusst gemerkt, das ist jetzt für mich nicht mehr nur einfach eine von Eltern und anderen übernommene Tradition, sondern etwas, was ich so innerlich nachvollziehe. Natürlich fängt hier jetzt auch schon das Problem unserer ganzen Fragestellung an, dass der Glaube ja irgendwo auch ein unverfügbares Element hat. Dass es etwas gibt, wo man, also ich kann mir höchstens in der Fantasie zusammenstricken, wie ich meinen Glauben noch einmal ganz neu leben würde, weil ja viele Momente dabei jetzt nicht einfach aus einem Entschluss meinerseits gewachsen sind, so wie man sagt, jetzt kaufe ich mir aber Turnschuhe und fange an zu laufen, sondern aus Erfahrungen, die man selber nicht völlig in der Hand hat. Ein bisschen ist es so, wie wenn man sich fragt, wenn ich mit Verliebtsein noch einmal beginnen könnte, dann denke ich, ja, dass man kann da vielleicht ein paar sinnvolle Dinge sagen zu, ja. Aber es gibt etwas Unverfügtes an diesem.
Ja, voll. So, aber genau da ist das Bild eigentlich super jetzt mit dem Verliebtsein, oder? Weil man kann schon sagen, dass du dich verliebst, ist jetzt nicht etwas, was du einfach selbst tust und nur dir selbst verdankst.
Ja.
Aber wie du eine Liebesbeziehung dann gestaltest oder abbrichst oder eine neue findest oder was auch immer, das hat ja schon sehr viel damit zu tun, was man selbst steuert und will und auch umsetzt.
Ja.
Und so könnten wir das ja vielleicht auch mit diesem Glaubensthema annehmen. Also können wir mal sagen, wir teilen irgendwo die Perspektive auf den Glauben, dass es nicht etwas ist, was wir uns einfach ausgesucht haben, sondern bestenfalls ist es ein Geschenk, schlechtestenfalls ist es eine Sozialisierung, die wir mitgekriegt haben und der wir irgendwie immer noch aufsitzen. Aber in diesem Glauben drin haben wir ja auch Entscheidungen getroffen, Dinge interessanter gefunden als andere und haben ja irgendwo auch so ein Glaubensprofil wahrscheinlich entwickelt dabei.
Ja,
und,
genau.
Und wenn wir es mal so anschauen, was wäre so dein erster Punkt, den du vielleicht gerne dem kleinen, noch jungen Manu Schmidt sagen würdest, dass er das weiß.
Ach ja, das erinnert mich so an diese Versuchsanordnung bei so in Seelsorge- oder Therapiesessions, wo man dann mit seinem kleinen, mit dem inneren Ich, mit dem kleinen
Jungen. Aber das haben wir bei dir schon lange aufgegeben. Das zu integrieren, passiert nicht mehr in diesem Leben.
Ich versuche jetzt quasi meinem kleinen, dem kleinen inneren Ich, dem kleinen Manuel etwas zuzusprechen. Also was mir gerade so entgegenschlägt, ist der Stellenwert von, ich sag jetzt mal, von religiösen, geistigen, spirituellen Spitzenerfahrungen so. Ich bin ja als Jugendlicher eigentlich die Zeit, in der ich den Glauben mir ganz persönlich noch einmal angeeignet habe und ihn nachvollzogen habe als jemand, der selber glauben möchte und der selber glaubt und so. Das ist auch die Zeit, in der ich in eine charismatische Jugendgruppe gekommen bin, in der ganz anders auch Frömmigkeit noch gelebt wurde, als ich es von meinem konservativeren evangelikalen Umfeld her kannte. Das war damals eben nicht nur, es war nicht nur konservativ im Sinne von theologisch und ethisch konservativ, sondern es war ja auch stilkonservativ, formkonservativ. Also ich bin aufgewachsen mit Gottesdiensten, die sehr nüchtern waren eigentlich, die also fast schon reformiert waren im Sinne von Gesangbuch, Orgelmusik. Man hat wenig überschäumende Emotionen gezeigt, das wurde eher verdächtigt und so. Und erst in der Jugendzeit bin ich dann in dieses charismatische Milieu, das völlig anders, in der Hinsicht völlig anders verkabelt war, das war hochemotional, das war auf Erfahrungen, auf Gotteserfahrungen, auf entscheidende, transformative Begegnungen mit Gott angelegt. Und das hat die ersten Jahre oder die ersten, fast Jahrzehnte oder sicher 15 Jahre meines Glaubens ganz entscheidend geprägt, so diese Suche nach diesen wichtigen, tiefen, großen, umwerfenden Glaubenserfahrungen. Und ich würde jetzt meinem kleineren, jüngeren Ich oder zusprechen oder würde sagen, wenn ich nochmal anfangen könnte zu glauben, dann würde ich den Stellenwert solcher Spitzenerfahrungen tiefer veranschlagen und sagen, das ist zwar schön, solche Erfahrungen zu machen, aber ich habe im Nachhinein erstens auch eine kritische Distanz zu vielen Erfahrungen gewonnen und gemerkt, manches ist auch einfach wahrscheinlich einem bestimmten Hype und einer Performance geschuldet, die mich dann bewegt hat und so, aber die jetzt vielleicht sicher nicht rein einfach eine Gottesbegegnung war. Und vieles ist dann auch nicht nachhaltig. Also in meinem Leben nicht. Und ich kenne viele Leute damals, die sind noch ganz anders abgegangen und die haben haben da quasi den siebten Himmel durchschritten in ihren Visionen und weiß ich was. Und die, die haben noch nicht einmal am Christentum festgehalten, sondern sind jetzt irgendwie weit weg von allem, was sie da erlebt haben. Das ist, ich glaube, ich würde die Erfahrungen, die, den Stellenwert von Erfahrungen einklammern.
Ah, so. Das ist spannend. Ja. Mein erster Punkt wäre, die Grenzen nicht zu eng zu ziehen. Mhm. Ich hatte eine Kindheit, in der meine Kirche und mein Glaube quasi wie selbstverständlich waren. Da gab's uns und im Nachbarsort gab es auch noch Katholiken und dann gab es in der Schulklasse ein paar, ja, ich sage jetzt mal so Secondos aus Italien, die waren auch katholisch und so zwei, drei ganz Verrückte, die irgendwie weder reformiert noch katholisch waren. Aber eigentlich war das Ganze total selbstverständlich und ich habe mir das auch wirklich so gedacht, dass wahrscheinlich alle Christen auf der Welt so ungefähr dasselbe glauben wie ich und das ungefähr auf dieselbe Art feiern. Mhm. Und als ich dann so in der Sekundarschule gelernt und gemerkt habe, dass das überhaupt nicht so ist, dass es gar nicht selbstverständlich ist, hatte ich quasi wie ein Bedürfnis, das zu fixieren, was ich selbst glaube. Und auch das so zu fixieren, dass ich mich unterscheiden kann von anderen. Also jetzt gar nicht nur unbedingt gegenüber Katholiken oder so, das war eher das kleinere Problem, sondern vielleicht stärker so gegenüber Menschen, die einfach finden, man soll ein guter Mensch sein und Jesus war ein tolles Vorbild. Oder dann später, dass die Auferstehung ein starkes Bild ist, aber gar nicht so passiert sein muss. Oder dass halt alles, was ich da kennengelernt habe, in einer mythologischen Sprache vorliegt und man das irgendwo dekodieren kann. Und dann kann man es auch gut vereinbaren mit dem eigenen Verstand, der eigenen Vernunft und der eigenen Art und Weise, wie man ja eigentlich sonst die Welt wahrnimmt und deutet. Und da hatte ich schon immer wieder solche inneren Abnutzungskämpfe, dass ich mich gefragt habe, ja, aber ist das noch das Richtige? Ist das noch Christentum? Und da würde ich jetzt heute ohne, ja, so quasi paternalistisch darauf zurückzublicken, schon sagen, das war auch viel Energie, die ins Leere ging. Also ich habe dieses Bedürfnis heute tatsächlich viel, viel weniger, mich unterscheiden zu müssen oder zu sagen, was meine Identität im Christentum drin jetzt nochmal ist, sondern ich finde, es gibt im Christentum diesen starken, schönen Gedanken, dass Gott selbst in diese Welt kommt. Und dass er diese Welt wahnsinnig liebt und deswegen muss ich eigentlich das, was schön ist und das, was wahr ist und das, was gut ist, nicht nochmal taufen und mich fragen, ob es christlich ist, sondern es reicht eigentlich, wenn es göttlich ist und dann finde ich es schön.
Ja, sehr schön. Ich habe mir jetzt überlegt, nachdem du das so ausgeführt hast, ob das nicht einfach ein natürlicher Prozess oder mindestens ein Durchgangsstadium ist einer Identitätsbildung, einer christlichen Identitätsbildung, dass man ganz stark die Identität auch findet in Abgrenzung von dem, was man eben nicht ist oder nicht sein möchte. So, ich weißt du, dass das gibt's ja auch weit außerhalb der Fragen des Glaubens oder so, dass irgendwo die Findung der eigenen Rolle in dieser Welt, die Findung des eigenen Geschlechts und der eigenen, keine Ahnung, für mich jetzt was es bedeutet, ein Mann zu sein oder so, dass man das immer einhergeht, eben nicht nur mit affirmativen, mit positiven Sätzen, so das bin ich oder das möchte ich sein, sondern immer auch mit Abgrenzung nach außen, so das möchte ich nicht sein, das will ich nicht. Und das dann, so wie du das jetzt beschrieben hast, mit der Zeit so eine gewisse Großzügigkeit Einzug hält, die vielleicht im besten Falle daher rührt, dass man gefunden hat, oder dass man gefunden hat, wer man ist oder sein möchte und das nicht mehr überall hin jetzt abgrenzen muss oder so.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das eine Großzügigkeit ist oder ob es wirklich die Erfahrung und irgendwo dann auch die Feststellung ist, dass Glaube halt ganz anders funktioniert als zum Beispiel Fanboy sein von etwas. Mhm. Also wenn ich das jetzt vergleiche, würde ich sagen, ja, so seit ich denken kann, mag ich Fußball und der FC Basel ist immer mein Verein. Auch wenn ich eine Saisonkarte habe, weil ich hier in Bern lebe, von den Young Boys, wird immer Basel mein Verein bleiben. Und das ist unvorstellbar, dass sich das je ändert. Also auch wenn wir jetzt eine schreckliche Saison gespielt haben, auch wenn ich diese Spiele fast nicht schauen mag, ist es trotzdem, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich der Verein, der mich interessiert. Mhm. Und alles andere ist mir so, ja, halt einfach schon sehr viel weniger wichtig, mhm. geht mir nicht nahe, interessiert mich nicht wahnsinnig. Und ich glaube, das gehört dazu, Fan zu sein von etwas. Also auch in Zeiten, wo es schlecht ist, wo man nicht versteht, was die entscheiden. Man ist ja nicht Fan, weil man ernsthaft sagt, dass das der beste Verein der Welt ist, sondern weil man irgendwie sagt, das gehört zu mir, das gehört zu meiner Identität. Mhm. Mhm. Und ich glaube, mit dem christlichen Glauben, mit der Religiosität, ist das eben gerade nicht so. Ich glaube, dort hat man viel stärker die Chancen, ich sage es jetzt mal, in der Metapher zu bleiben, an jeder Ecke die Schönheit des Spiels, aber auch das, was das Spiel kaputt macht, zu entdecken. Mhm. Und ich bin jetzt zum Beispiel, wenn ich in Rom bin und dort eine Messe besuche oder eine Kirche besuche, dann habe ich nicht das Bedürfnis, das jetzt immer im Unterschied zu dem, mhm. was eigentlich meins ist,
ja,
zu bewerten oder mir anzuschauen, sondern ich verstehe es tatsächlich als etwas, was auch dazu gehört, mhm. was auch zu mir gehört und zu mhm. dem, was ich damit verbinde. Genauso wie wenn ich in Athen bin und eine orthodoxe Kirche sehe, dann habe ich nicht das Bedürfnis, das zu unterscheiden von dem, mhm. was meins ist. Und da würde ich schon sagen, dass dort für mich mein christlicher Glaube, aber auch die Zugehörigkeit zum Christentum anders funktioniert als jetzt mein Fußballfan sein.
Mhm. Ja, ja. Du hast ja eingangs gesagt, dass dieses Abgrenzungsbedürfnis oder dieses Distinktionsgehabe dann doch auch sehr energieaufwendig ist und dass man da ganz viel Gedanken und Emotionen drin investieren kann, die du jetzt quasi deinem jüngeren Ich zurufen würdest, die kann man nützlicher investieren.
Ja, genau, das,
ja,
genau.
Ja. Ein zweiter Punkt, der mir so entgegenkommt, wenn ich auf meine Glaubensbiografie oder überhaupt auf mein Leben schaue, ich glaube, ich würde sehr viel stärker von Anfang an die Bedeutung von Freundschaften ins Zentrum rücken. Also ich habe Glaube...
Das ist spannend. Also von Freundschaft, du meinst ja, nicht Gemeinde, gell, sondern nein, du meinst wirklich Freundschaften.
Wirklich Freundschaften, ja. Und ich habe, das ist für mich so entscheidend und essentiell geworden, natürlich für mein Leben insgesamt, aber auch für meinen Glauben, für mein Christsein. Und das habe ich anfangs nicht so auf dem Schirm gehabt oder halt einerseits ein sehr individualistisches Glaubensverständnis auch gepflegt. Also das hängt ja auch mit dieser Zentralität von Erfahrungen zusammen.
Das ist mega interessant. Du warst ja eigentlich immer in irgendeiner Gemeinde, wo du auch an Gottesdiensten, Bibelzeiten, Gebeten teilgenommen hast. Und trotzdem würdest du sagen, du hast eher eine individualistische Form gepflegt.
Ja, dann. Das ist auch ein bisschen paradox, finde ich, in der evangelikalen, vor allem in der pfingstlich-charismatischen Kultur, dass einerseits die Vergemeinschaftung ja unglaublich stark ist, und das war bei mir immer so, ich war immer in Jugendgruppen, dann in der Bibelschule mit den anderen Schülern zusammen, Tag und Nacht quasi in Gemeinschaft, da noch irgendwie mit 6 anderen Studierenden im selben Zimmer geschlafen und so, das war immer wahnsinnig so heavy Community, so voll drin. Aber das Verständnis des Glaubens war eigentlich immer sehr individualistisch formatiert. Man stand am Ende des Tages stand man alleine vor Gott, alleine im Worship. Jetzt geht es um mich und um Gott und um meinen Glauben und um meine Erfahrungen und um meine Berufung auch, war ganz, ganz stark so ein Stichwort damals. Man muss seine eigene Berufung finden. Und das war dann doch sehr, sehr vereinzelt oder sehr, sehr individualistisch aufgesetzt. Und ich habe auch, würde ich sagen, bis in meine späten 30er Jahre hinein keine wirklich langfristig guten Freunde gehabt. So, ich habe immer Beziehungen gehabt und ich bin ja auch ein Beziehungs freudiger.
Das kann man sich heute wirklich überhaupt nicht vorstellen. Also ja. Ich kannte dich ja damals nicht, aber heute bist du einer, der wirklich bekannt dafür ist, dass er ein sehr guter Freund ist.
Ach, das ist schön, dass du das sagst, ja. Ja, aber ich glaube, dass natürlich hat das auch damit zu tun gehabt, dass ich den Lebensmittelpunkt immer wieder verändert habe, dass ich quasi, ich hatte in Schaffhausen, wo ich aufgewachsen bin, viele langjährige Freunde aus verschiedenen, aus Schule und Gemeinde und so, die habe ich alle zurückgelassen, dann nach Deutschland, dann nach Basel, musste das frisch aufbauen und dann in der Gemeinde waren viele Kontakte anfangs noch sehr so, es war dann so vermischt einerseits, waren es so halt ein Stück weit auch verzweckte oder funktionale Kontakte. Man hat mit Leuten zusammengearbeitet und hat sich schon irgendwo freundschaftlich verbunden gefühlt, aber so richtig tiefe, langjährige Freundschaften, die auch über die irgendwie Anstellungsverhältnisse hinaus und so halten, hatte ich dann erst eigentlich in meinen späten 30er Jahren und das ist für mich so entscheidend geworden, auch für den Glauben. Also ich habe dir das ja auch schon gesagt, die Freundschaft zu dir und zu zwei, drei anderen Leuten über Jahre hinweg, was das mit meinem Glauben gemacht hat und auch was das mir an irgendwo auch an Halt gegeben hat, aber auch an Herausforderung irgendwo zu, was, wie das meinen Horizont gesprengt hat, wie das mein Gottesbild bereichert hat. Das ist für mich jetzt, es ist für mich unmöglich, mich als Mensch und als Christ zu denken, ohne diese Art von Freundschaften. Und das hatte ich anfangs nicht in gleicher Weise im Blick. Und ich kann mich auch noch erinnern an, also ich habe ja an einem evangelikalen Seminar mein erstes Theologiestudium gemacht und da war bis in meine Studienzeit hinein, war noch quasi die Maxime, pflege in der Gemeinde, die du leitest, keine Freundschaften. Weil quasi die Idee war, das ist jetzt auch wirklich strange, aber die Idee war irgendwie erstens no favoritism, quasi ja, nicht, ja, dass du dann Einzelne bevorzugst und die Gemeinde das Gefühl hat, der hat so seine Lieblinge, mit denen er ständig Zeit verbringt und es ist auch immer, es war auch so verbunden mit einem Bild des Pastors als irgendwie eine Respekts- und Autoritätsperson, die sich eigentlich einzelnen Gemeindegliedern nicht zu sehr anvertrauen sollte, nicht zu verletzlich machen sollte und so. Und das war auch noch so ein bisschen in dem Bild auch drin eines Pastors. Ich war dann in der Zeit, die ich bei ICF verbracht habe, war das für mich eigentlich auch heilsam zu merken, nee, das geht auch anders. Man kann auch da auch Freundschaften pflegen innerhalb der Gemeinde, aber der Verwertungszusammenhang in der Gemeinde ist natürlich dann doch immer irgendwie mitgegeben. Yeah. Ich bin da auch recht erstaunt gewesen oder ernüchtert, dass die meisten Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe und wo wir gedacht haben, wirklich und aufrichtig alle gesagt hätten, wir sind quasi Verbündete und Weggefährten for a lifetime und so, das hat teilweise keine 3 Monate über die Anstellung in der Gemeinde hinaus gehalten. Man verliert nicht aus Böswilligkeit, ja, man verliert sich aus den Augen.
Also nicht als bewusste Entscheidung.
Nein, ja, aber so die natürliche Begegnungsfläche geht verloren.
Weil vielleicht auch das Umfeld dieser Freundschaft ständig irgendetwas war, was man in und für die Gemeinde tut.
Ja, ja, genau. Aber mindestens zwei oder drei Kontakte haben dann wirklich auch als tiefe Freundschaften gehalten und da ist es dann, spielt es dann aber auch keine Rolle, ob ich jetzt irgendwie bei der reformierten Kirche oder wo auch immer bin oder ob ich gerade Krise habe und am Glauben zweifle und so, weil die Freundschaft irgendwie darüber hinausgeht so. Aber ja, das wäre mir ganz, ganz wichtig.
Ah, das finde ich einen tollen Punkt, den habe ich mir wirklich so nie überlegt. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich meistens eben Freunde hatte, die gar nicht in der Kirchgemeinde waren, wo ich bin. Oder ich meine, wenn du so auf einem Dorf aufwächst, dann gehst du in die Sekundarschule, dann kommen die von überall her zusammen und die wenigsten sind irgendwo in einer Kirchgemeinde aktiv, aber sie werden natürlich deine Freunde.
Ja.
Das, ja, habe ich mir so noch gar nie überlegt. Das ist spannend. Ja, für mich ist so ein weiterer Punkt vielleicht, dass Glaube gar nicht so stark Kopfsache ist. Mhm. Ich glaube, das hätte ich gerne früher gewusst. Ich versuch's mal so zu charakterisieren. Ich habe eigentlich so ein Bild gehabt vom Glauben, dass etwa so geht, dass ich das Glaubensbekenntnis erst mitsprechen kann, wenn ich wirklich jeden einzelnen Satz darin glaube. Mhm. Und das war so mein Ding. Und ich habe so gedacht, entweder das ganze Ding ist wahr und ich muss das jetzt wirklich intellektuell prüfen und verstehen und verifizieren, ob das so ist oder nicht und ob ich das wirklich glaubwürdig finde. Oder es halt dann in Bausch und Bogen verwerfen, aber sicher keine Halbheiten, sondern wirklich streng sein und auch mit Begriffen klar umgehen. Und es ist ganz wichtig, ob man jetzt Jesus sagt oder Christus und was man damit meint. Und diese ganzen dogmatischen Unterscheidungen, die habe ich für sehr, sehr bedeutend gehalten. Deswegen vielleicht auch so dieser Hang zur Religionsphilosophie, so diese Idee, man kann diese letzten Fragen wirklich denkerisch durchdringen. Und das hat sich für mich zwar als spannendes Hobby entwickelt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, das war nie das, was dann meinen Glauben wirklich getragen hat. Mhm. Also überhaupt nicht. Sondern das war eigentlich eher immer die Praxis. Also das Singen im Gottesdienst, das Beten, in den letzten Jahren viel bedeutender auch das Meditieren, das Stillwerden. Das sind für mich Dinge geworden, die ganz praktisch sind und die für mich meinen Glauben wirklich ausmachen und auch lebendig halten. Und das ganze verkopfte, denkerische, das, ja, ich, nicht, dass ich mich drüber lustig mache, aber das ist etwas, wo ich immer wie weniger Verbindung dazu habe.
Ja.
Und auch wirklich glaube, dass es für mein Empfinden, für mein Glauben, für mein Vertrauen auch, das ich haben kann in Gott und die Welt, letztlich wirklich nicht entscheidend ist.
Es ist noch witzig, dass du das als Theologe sagst, weißt du, dass da sogar als Systematiker.
Been there, done that.
Ja. Aber dass du irgendwie, das ist ja schon auch insofern eine Spannung, als Theologen ja gerade mit der rationalen, zerebralen Seite des Glaubens sich oft beschäftigen und sehr auf die Findung von Wahrheit und das Formulieren von Glaube in richtigen Sätzen und so aus sind, und dass du sagst, das ist gar nicht, was deinen Glauben zuletzt trägt.
Aber ich glaube, das hängt sogar eigentlich ganz stark zusammen, weil wenn man das ernsthaft und redlich tut, dann glaube ich, kommt man nicht umhin, festzustellen, dass vieles von dem, was wir glauben, uns kulturell in ganz unterschiedlichen Kontexten vermittelt worden ist. Mhm. Und wir eigentlich heute ständig vor riesigen Übersetzungsaufgaben stehen. Also dass man unterscheiden muss, ob zum Beispiel Thomas von Aquin das, was er formuliert hat, so formuliert hat, weil das jetzt die reine Lehre, die gültige Wahrheit ist, oder ob es einfach in das Bild und in die Sprachspiele der geltenden Philosophie seiner Zeit gepasst hat. Mhm. Und wenn man das so ein bisschen durchspielt und quasi eine Zeitreise rückwärts macht, dann kommst du halt irgendwann auch an bei Paulus und den Paulusbriefen. Du kommst aber auch an bei der Bergpredigt. Und du merkst, dass du dieses Historistische am Glauben nicht los wirst. Also das ist halt in einer bestimmten Zeit relativ kontingent so entstanden ist. Und du mit all dem, was du wissen kannst, mit all dem, was du systematisch nachzeichnen kannst, nicht um die Frage herumkommst, ob du dich selbst in dem verstehen kannst. Ja. Und diesen Anker habe ich nicht im Denken, sondern wirklich in der Praxis gefunden.
Ja, das ist spannend. Das hängt oder überschneidet sich teilweise auf jeden Fall mit meinem dritten Punkt. Ich habe das mal so überschrieben mit nicht der Glaube, sondern das Glauben. Also im Sinne von, was ich mir selber sagen würde oder wenn ich noch einmal mit Glauben beginnen könnte, dann würde ich viel Wert darauf legen, dass es nicht zuerst um ein Substantiv geht, um den Glauben, sondern um ein Verb, um ein glaubendes Leben und nicht so sehr um den einen Glauben im Sinne von etwas fixierbares, einen fixierbaren Glaubensinhalt, den man dann festhält, weil ich einfach schon rein, wie soll ich sagen, rein biografisch im Rückblick auf mein Leben sagen muss, der Inhalt meines Glaubens oder auch die Ausformung meines Gottesbildes hat sich so fundamental gewandelt in den letzten Jahrzehnten, dass ich zwar nach wie vor sagen würde, ja, ich bin Christ, ja, ich glaube, das habe ich vor 10 Jahren gesagt, das habe ich vor 20 Jahren gesagt, das hätte ich auch vor 30 Jahren schon gesagt, aber damit wäre noch gar nicht eingefangen, wie fundamental sich eigentlich der Inhalt oder Gegenstand meines Glaubens gewandelt hat in dieser Zeit, dass ich damals unter Christ etwas sehr, sehr anderes vielleicht verstanden hätte oder vor allem unter Gott, unter dem Glauben etwas anderes verstanden hätte als jetzt und dass ich eigentlich nicht guten Gewissens sagen könnte, ich verfolge oder ich habe seit 30 oder 40 Jahren hänge ich dem christlichen Glauben an oder so, sondern ich könnte viel besser sagen, seit 40 Jahren bin ich ein Mensch, der glaubt. Und das hat eine Glaubensbiografie aus sich herausgesetzt, in der sich vieles immer wieder überholt, in der ich einen ganz anderen Zugang zur Bibel, zu biblischen Texten gewonnen habe, in der sich mein Gottesbild so fundamental gewandelt hat, dass ich befremdet bin, wenn ich jetzt irgendwie Zeugs lese, das ich vielleicht vor 30 Jahren oder 25 Jahren geschrieben habe oder Lieder höre, die ich damals mit Inbrunst gesungen habe und jetzt denke ich, meine Zeit, könnte ich da noch mitsingen? Also so dieses Bewusstsein, wie sich das umformt, deshalb glaube ich, würde mir das helfen, wenn ich nochmal anfangen könnte zu glauben, würde es mir helfen, damit zu rechnen, dass Glaube nicht ein, es gibt doch in der katholischen Tradition gibt es doch diese Idee eines, wie heißt das, Depositum Dei oder so eines quasi die Idee, dass irgendwie die göttlichen Glaubensinhalte so wie in einer Schatzkiste quasi bei Gott hinterlegt sind und da gibt es dann so, vielleicht ist das auch schon eine Karikatur dessen, aber da gibt es dann so Glaubenssätze und das ist quasi das Evangelium, das ist das die christliche Wahrheit und der Glaube macht sich an dieser zeitlosen Schatztruhe ewiger christlicher Wahrheiten fest und so. Und das ist mir total fremd geworden.
Ja, ich kann das mega gut nachvollziehen. Also man könnte das Ganze jetzt natürlich theoretisch besprechen und zwischen Fides Qua und Fides Quae weiter unterscheiden. Man könnte den ganzen neuplatonischen Gedanken von dem nehmen, aber eigentlich ist es viel einfacher. Wenn du zurückdenkst, wer du vor 30 Jahren warst und was du geglaubt hast, dann wäre das wahrscheinlich ein Riesenunterschied zu dem, wer du jetzt bist und was du jetzt glaubst. Und trotzdem würdest du dir wahrscheinlich im Rückblick nicht den Glauben absprechen.
Ja, ja.
Hättest du aber damals gewusst, wer du jetzt sein wirst, hättest du dir vielleicht den Glauben abgesprochen.
Ja, sehr gut möglich.
Oder? Und ich glaube, genau diese Wende ist ganz, ganz entscheidend für die Frage, wie wir eigentlich mit Glaubensinhalten umgehen. Mhm. Ich meine, es ist immer so, es scheint irgendwie unter Theologinnen und Theologen so ein goldenes Kalb zu sein, dass man sagt, ja, aber wir müssen uns noch mit der Wahrheitsfrage beschäftigen. Bin ich überhaupt nicht dagegen, aber die Frage ist, was ist die Wahrheitsfrage? Also ist die Wahrheitsfrage daran festzumachen, dass man sagt, er ist leiblich auferstanden, ja oder nein? Wenn das die Wahrheitsfrage ist, dann finde ich sie langweilig. Wenn aber die Wahrheitsfrage ist, okay, du sagst mir, du glaubst, dass er leiblich auferstanden ist. Warum ist das wichtig für dich? Was verbindest du damit? Mhm. Also eben wirklich dieses persönlich Glauben. Das Feststellen, dass man ein Vertrauen gefasst hat in einer Tradition, in der man steht, in eine Beziehung hinein, in der man gehalten wird, dann finde ich, dass das ganz viel mit Wahrheit zu tun hat. Aber es ist für mich nicht mehr so interessant, welche Aussage dahinter steht. Und ich weiß ganz genau, jetzt kommen sofort wieder die mit dem Relativismusvorwurf und sagen, ja, aber Hitler hat zum Beispiel geglaubt, dass Juden keine Menschen sind oder irgendwie sowas. Nein, Leute, das meine ich natürlich alles nicht damit. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass ich sage, in einem gewissen Range von Christentum, wo wir uns manchmal total fest auf irgendwelche Konzepte versteifen. Mhm. werden diese Konzepte plötzlich zu Götzen, die wir anbeten. Dann ist die leibliche Auferstehung ist das Entscheidende, um zu sagen, ob jemand Christin ist oder nicht. Oder die Schöpfungsgeschichte wird dann plötzlich zum entscheidenden Ding. Oder man kann das auch kulturell weiterdrehen, wie das im Evangelikalismus passiert, dass man sagt, ja, nein, eigentlich ist der wirkliche Unterschied ist zwischen denen, die für oder gegen Abtreibung sind. Und man kann es auch auf unsere reformierte, gut bürgerliche Seite weitertragen und sagen, das Reformierte zeigt sich eigentlich in den Menschenrechten. Nur wenn wir die wirklich verteidigen und richtig finden, dann sind wir echte Christen. Und ich glaube das alles auf dieser Ebene nicht mehr, aber ich glaube, dass alle, die das sagen, eigentlich meistens sehr interessante Antworten zu geben haben, warum ihnen das wichtig ist und warum sie sich so daran abkämpfen.
Ja, ja.
Und darin finde ich es interessant, über Wahrheit zu sprechen. Also ja, im Anliegen, das sie ja damit verbinden.
Also da, wir hatten ja letztens ein sehr, sehr angeregtes Gespräch darüber, privat, was das denn bedeutet überhaupt. Ich glaube, wir haben über das Apostolikum gesprochen und so und uns unterhalten, was es denn überhaupt heißt, diese Sätze des Apostolikums zu glauben. Und eigentlich sind wir da ja auch so ein bisschen auf die Spur gekommen, dass man jeweils zurückfragen müsste, ja, warum ist dir das so wichtig? Wenn du das glaubst und vertrittst und verteidigst, die, von mir aus auch die leibliche Auferstehung Jesu, müsste man zurückfragen, warum ist dir das so wichtig? Und nicht unbedingt, da wäre ich auch kritisch, nicht weil man Glaube einfach immer funktionalistisch auflöst. Weißt du,
ich meine es auch nicht psychologisierend, genau, in dem Sinne. Also nicht, du bist halt unsicher, deswegen musst du das glauben. So meine ich es nicht.
Oder weißt du, dass man immer nur fragt, was ist die Funktion dieses Glaubensinhaltes unter der Voraussetzung, dass es eigentlich sowieso alles nicht wahr ist oder dass es quasi Hauptsache, es hilft dir irgendwie und wenn du selber glaubst, dass du Gott bist und dir das hilft, dein Leben zu bewältigen, dann ist das auch okay und so nicht im Sinne dieser eben Beliebigkeit, Hauptsache, es hilft dir psychologisch irgendwie, aber es ist doch wichtig zu fragen, warum ist das für dich so entscheidend, warum ist dir dieser Glaube so wichtig, weil du dann eigentlich darauf kommst, wie es dieser Person überhaupt möglich ist, das zu glauben. Also, wenn dann jemand sagt, ja, mir ist diese leibliche Auferstehung so wichtig, weil ich darin den ersten Einbruch einer neuen und auch leiblichen, geschöpflichen Wirklichkeit in diese alte Schöpfung sehe und weil das für mich, das ist jetzt, wäre mein Grund, oder? Deshalb ist mir die leibliche Auferstehung so wichtig, weil ich denke, es wird einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde geben und die Auferstehung Jesu, die leibliche Auferstehung ist für mich quasi das Zeichen und der Garant und die Vorauszahlung für diese Hoffnung, dass es ein leibliches, echtes, reales Leben gibt nach dem Tod und nach dem ein Leben, in dem sich die Liebe und Gegenwart Gottes als siegreich erweist. So, dann würde ich sagen, das hat aber etwas mit mir zu tun, weil das ist mir ganz bedeutsam und wichtig. Ja. Wir haben doch da über die Jungfrauengeburt gesprochen und ich habe mich dann gefragt, wie kann ich das glauben, was heißt es, wenn einer sagt, wenn du aber nicht an die Jungfrauengeburt glaubst, dann bist du kein echter Christ, dann hast du einen Teil des Apostolikums verleugnet und ich denke, ja, was heißt das denn an die Jungfrauengeburt, dass vor 2000 Jahren
jemand vielleicht sagen, ja, das zeigt doch, dass mit Jesus Christus Gott einen Neuanfang gesetzt hat.
Ja.
Nicht etwas, was in der ganzen Verstrickung dieser Menschheit schon drin war und aus dem herauskommt, sondern der hat einen neuen Anfang gesetzt. Und vielleicht sagt er damit was ganz Ähnliches aus, wie du mit der leiblichen Auferstehung eigentlich meinst.
Genau.
Und das finde ich das Starke, oder? Und deswegen ist es so seltsam, wenn wir dann über diese Konzepte streiten, statt über das Anliegen dahinter oder die vielleicht Glaubensgewissheit, die sich in diesem Satz ausdrückt.
Ja.
Ich glaube auch, das hat ganz viel damit zu tun, wie man diese Glaubensbekenntnisse, du hast das Apostolikum angesprochen, oder selbst sprechen kann. Ich habe heute überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, dass ich jeden Satz einfach so zitieren und unterschreiben könnte, sondern ich glaube, dass ich in eine Geschichte von Christinnen und Christen, von zweifelnden Christinnen und Christen, ja, reingehöre, die alle sich auch schon zu diesen Sätzen Gedanken gemacht, mhm, haben. Und ich glaube, dass es für jeden Satz irgendjemanden gibt, der diesen Satz bedeutend fand, ja, der darin etwas für sich Existenzielles, was sein Vertrauen in Gott und die Welt angeht, ausgedrückt fand. Mhm. Auch in den seltsamsten Sätzen gibt es das. Da, mhm, bin ich überzeugt. Und deswegen spreche ich es gerne mit, ohne dass es mein Bekenntnis sein muss. Auch wenn ich sage Credo, oder? Es muss nicht meins sein, sondern es ist etwas, wozu ich auch eingeladen bin, es, ja, mitzusprechen, auch wenn ich überhaupt nicht jeden Satz davon tragen könnte.
Ja, du, also ich finde das sehr schön auf den Punkt gebracht. Du trittst quasi in eine Geschichte und in eine Überlieferungsgemeinschaft ein. Du nimmst quasi an einem Lagerfeuer Platz, in dem man dieses Bekenntnis über Generationen hinweg tradiert hat. Ohne damit zu sagen, du nimmst an einem Multiple-Choice-Test teil und musst jetzt überall dein Kreuzchen machen, und wenn du bei der Jungfrauengeburt
kein zögerst. Kein Pfarrercheck.
Genau, kein Pfarrercheck. Wenn du bei der Jungfrauengeburt zögerst, dann ist es schon Anlass zur Sorge, dass der Stefan Jütte nicht mehr auf dem rechtgläubigen Weg ist. Und umgekehrt könnte man dann natürlich auch sagen, ja, und wenn einer sein Kreuzchen bei der Jungfrauengeburt macht und sagt, ich glaube das, was heißt das denn? Du glaubst, dass das passiert ist vor 2000 Jahren. Also wenn das Inhalt deines existenziellen christlichen Glaubens sein soll, dann kann es das ja nur sein, indem du erklären könntest, warum dir dieser Glaube wichtig ist. Genau. Oder? Ja. Sonst ist es einfach, ja, ich glaube, dass das vor 2000 Jahren eine Frau schwanger wurde ohne Einwirken eines Mannes. Okay, ja. Aber das hat ja keinerlei, das trägt ja nichts aus für mein Leben und an sich, oder?
Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass es keine direkte Brücke gibt von Geschichte zu existenzieller Bedeutung. Also weißt du, ganz egal, was da am Kreuz passiert ist und an Ostern, es war never ever so spektakulär wie das, was die ganzen Dinosaurier hat aussterben lassen. Niemals. Das war viel spektakulärer. Jetzt kannst du sagen, du glaubst dran, dass das ein Komet war oder was auch immer. Es ist ja völlig egal. Dann würde ich auch dich so ein bisschen schief anschauen und sagen so, ja, so what? Warum erzählst du mir das? Und ich glaube, genauso ist das mit all diesen Glaubenssätzen, die wir haben. Sie sind nicht für sich wahr oder falsch, sondern sie müssen sich in einem Leben, in einer menschlichen Existenz irgendwo bewahrheiten, indem sie auf eine gute Art und Weise Bedeutung erlangen.
Ja, ja.
Und wenn ich gerade daran anschließen kann, mein nächster Punkt,
genau,
wäre,
du hast noch,
ich hätte
dritten,
eine große Skepsis von Anfang an gegen alles, was christlich ist. Mhm. Also nicht gegen Christus, nicht gegen die Bibel, nicht gegen die Kirche, all das meine ich jetzt gerade nicht damit, sondern ich meine all die Dinge, die quasi das Beschreibungswort christlich, ja, dazugestellt kriegen. Also es gibt ja nichts Furchtbareres als christliche Musik oder christliche Literatur oder christliche Biografien oder christliche Kunst. Ja. Ich meine, das ist alles ganz, ganz furchtbar. Oder? Weil es letztendlich quasi entweder eine Vereinnahmung ist, also dass Christinnen und Christen sagen, das gehört uns und nicht der Welt. Mhm. Also dann hast du schon ein ganz schlimmes Welt- und Kultur- und Geistbild und alles. Oder dass man sagt, ja, es war nicht so schön, aber wenigstens ist es christlich. macht nicht ganz so viel Spaß, aber wenigstens ist es christlich. Und ich glaube wirklich, dass es absolut keinen Grund gibt, gleichzeitig Christin und Christ zu sein und Zensur gut zu finden. Oder Top-10-Listen an besonders christlichen Ergüssen, die sich irgendwo kulturell niederschlagen.
Ja, ich hab jetzt so den Impuls an der Stelle zu widersprechen, wo du oder unter Verweis darauf, dass du ja am Anfang dieser Folge von der katholischen Kirche und von deinen Romreisen berichtet hast, und wenn du da im Petersdom stehst, dann siehst du ja ganz vieles, was was man vielleicht als christliche Kunst bezeichnen würde und das wirklich zu dem Großartigsten gehört, was vielleicht die Menschheit hervorgebracht hat. Genauso wie jetzt jemand, der mit Begeisterung irgendwie Bach hört oder so. Das ist quasi in einem gewissen Sinne christliche Musik, aber es ist halt auch auf allerhöchstem Niveau. Und das, was du
das ist doch der Punkt. Also wenn du dir die Sixtinische Kapelle anschaust, dann sind da ganz viele christliche, biblische Motive drin, aber sie müssen damals jeden Betrachter, jede Betrachterin eigentlich in eine Schockstarre versetzt haben. Also etwas vom Ersten, was man tun musste, als die Sixtinische Kapelle gemalt war, war, man musste den ganzen Figuren Kleider malen, drüber malen. Das hat man ganz dilettantisch gemacht, wurde jetzt entfernt. Aber es war etwas, was genau damit gebrochen hat, mit der Vorstellung, was sittlich ist, was christlich ist, was sich gehört. Wenn du dir Caravaggio-Darstellungen vom Christus anschaust, dann ist das kein souveräner, über allem thronender Herrscher, sondern das ist eine absolut zerbrechliche, schmerzverzerrte Figur. Und das nimmt natürlich ein Motiv auf, aber es reiht sich gerade nicht in das ein, was man in dieser Zeit gesagt hätte, es ist christlich. Die Pieta im Petersdom, das ist eine Darstellung, die rührt ans Herz, aber du musst nicht Christin oder Christ sein, um das nachzuempfinden. Das ist etwas, was einfach zeitlos schön und großartig ist.
Genau, und dann müsste man auch sagen, das ist jetzt nicht christliche Kunst in dem Sinne, wie du es geframed hast vorhin, sondern das war eigentlich Kunst. Es war nicht einfach getaufte Kunst, die zur Selbstbestärkung des christlichen Glaubens dient und zur Glaubensvergewisserung dient, sondern das war eben auch gerade, das hatte auch ein verstörendes, ein irritierendes, von mir aus ein prophetisches Element, das herausfordernd war, gerade für christliche Betrachter und Betrachterinnen. Also war das so, könnte man sagen, die Leute haben nicht in dem von dir geframten Sinne christliche Kunst gemacht, sondern sie haben im besten Falle als Christen und Christinnen haben sie Musik gemacht und haben sie Bilder gemalt oder so und damit nicht einfach ein stromlinienförmiges Produkt zur christlichen Selbstvergewisserung geschaffen.
Ja, und nicht nur um Produkte geht es, oder, sondern auch um so Ideen wie eine christliche Nächstenliebe zum Beispiel oder christliche Politik.
Ja.
Das sind ja alles Dinge, die immer in der Gefahr stehen, etwas total zu verengen oder zu okkupieren, was ihnen gar nicht gehört. Also christliche Politik wird am Schluss irgendeinen Wertekanon festlegen, der in die jetzige Zeit passt und die Ideen dieser Gruppe sammelt, die sich als christlich versteht und dann definiert, das ist jetzt die christliche Politik. Was soll christliche Nächstenliebe sein? Es kann doch keine christliche Nächstenliebe geben. Oder? Es gibt Nächstenliebe und die gefällt Gott. Oder es gibt halt keine Nächstenliebe, aber es gibt doch nicht christliche Nächstenliebe. Und ich glaube, dass immer, wenn dieses Wort christlich kommt, sollten wir so ganz kurz aufjucken und denken, Manipulationsversuch, irgendetwas läuft schief.
Ja. Es gibt doch von Rob Bell, gibt es doch diese Einsicht oder diesen Ausspruch, dass er sagte, christlich ist ein sehr gefährliches oder fürchterliches Adjektiv, aber ein gutes Substantiv. Also es ist schlecht, um Dinge zu beschreiben, die christlich sein sollen, aber es ist auf Englisch Christian im Sinne eines Christen oder einer Christin. So kann man das vielleicht sehen. Und ich habe vorhin beim Glauben gesagt, Glaube ist ein vielleicht problematisches Substantiv, aber ein gutes Verb.
Stimmt, also könnten wir sagen, beide zusammen haben wir gelernt, zwischen Verben und Substantiven genau zu unterscheiden.
Ja, sehr schön.
Und die Partizipien sind wahrscheinlich dann der Endgegner.
Ja, aber das war eine schöne Folge. Jetzt vielen Dank, Stefan. Ich habe das Gefühl gehabt, wir haben hier quasi ein paar so Grundlinien thematisieren können, die wir uns selber mitgeben würden, wenn wir noch einmal anfangen könnten. Jetzt können wir nicht noch einmal anfangen, aber wir können quasi mit dem, was uns aufgegangen ist oder wir gelernt haben, versuchen, den Rest unseres Glaubenslebens noch würdevoll unterwegs zu sein.
Ja, und vor allem können wir vielleicht in 20 Jahren wieder diese Folge hören und sagen dann wahrscheinlich nochmal etwas ganz anderes.
Ja, ja.
Und das ist doch das Schöne dran, dass es nicht starr bleibt und dass man nie am Ende ist.
Dabei. Ja, genau.
Ja, aber wir sind am Ende mit dem Thema der Woche. Manu, ich habe das Thema mitgebracht. Dir gehört das Amen.
Okay.
Amen.
Ja, Amen der Woche. Lass mich so zusammenfassen. Wenn wir noch einmal anfangen könnten zu glauben, dann würden wir vieles anders machen oder vieles beachten, was uns biografisch vielleicht nicht so wichtig gewesen ist. Und doch ist unsere Glaubensgeschichte das, was sie gewesen ist, mit all ihren Brüchen und mit all ihren teilweise anstrengenden Lernloops und so weiter. Und es ist auch gut, sich anzufreunden mit dieser eigenen Geschichte und möglichst nicht dieselben Fehler zu wiederholen oder dieselben Sackgassen zu beschreiten, die man schon hinter sich hat.
Amen.
Amen.
So, was steht an heute und diese Woche bei dir?
Ach ja,
Geschäft. Morgen fährst du weg, oder?
Genau, morgen fahre ich quasi ins schöne Montmirail, wo ich dem Rat, dem EKS-Rat begegne und dort zwei Paper vorstelle, die ich im Auftrag des Rates verfasst habe oder mit meinem Team zusammen. Und ja, was steht noch an?
Ach, ich weiß schon noch was. Du wirst heute seit Jahren mal wieder eine Folge Schall und Rauch aufzeichnen.
Oh.
Wir kurz erklären, wie es dazu kommt. Oh. Ich meine, ich beknie dich ja seit Jahren, dass wir Schall und Rauch unbedingt mal wieder aufnehmen sollten. Jetzt habe ich in meiner Mediathek, also eigentlich bei den Spotify-Empfehlungen, mit Freude festgestellt, dass es eine neue Schall und Rauch-Folge gibt. Aber ich war dann inhaltlich etwas enttäuscht.
Ja, das müssen wir aber aufklären dann. Das ist einer unserer ersten Podcasts gewesen, der ist aber auch immer auf Schweizerdeutsch gewesen. Also nicht
der für, wird auch Schweizerdeutsch.
Genau, nicht für alle deutschen Freunde gleich verständlich, aber den haben wir dann mal eingestellt, aus verschiedenen Gründen. Und
ja, es gab da einen kleinen Skandal mit einer Gemeindeverwaltung.
Nein, es war insgesamt, waren wir quasi die Folgekosten dieses Podcasts dann irgendwann zu hoch, aber ja, das kriegen die geneigten Hörerinnen und Hörer mit, wenn sie bei Schall und Rauch mal wieder reinhören.
Genau. Ja, dann wünschen wir euch allen eine wunderbare Woche. Wir hören uns wieder spätestens nächsten Mittwoch, wenn ihr mögt. Und bis dahin schreibt uns gerne, schickt Kommentare. Entweder über Instagram direkt auf unsere Profile oder ans RefLab. Die schicken uns das immer alles ganz gewissenhaft. Und sonst haben wir auch noch E-Mails, die Manu ständig liest und ich ab und zu auch.
Genau. Also wir freuen uns, von euch zu hören.
Tschüss. RefLab.